Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Das ist der Kompressor-Podcast mit mir, Busat Yam. Hallo, und ab sofort ist er zu sehen im Kino Matrix Resurrections. Ich durfte ihn vorab sehen und ich muss zugeben, er hat mich gepackt. Visuell war es ein Erlebnis, klug und auch irgendwie witzig gemacht, hat allerdings eine eklatante Schwachstelle für mich, über die sprechen wir gleich. So klingt Resurrections.
Wir sehen es nicht. Aber sind alle gefangen in diesen seltsamen, sich wiederholenden Loops.
Milliarden Menschen leben einfach vor sich hin und haben keine Ahnung.
Jetzt ist der Moment, um uns zu zeigen, was real ist. Ich kann immer noch Kung Fu.
Und es geht natürlich auch wieder um die bedeutende Frage nach der roten Pille, durch die man die brutale Wahrheit zu sehen bekommt und somit versteht, dass die Welt, in der man lebt, nur die Simulation eines Computerprogramms ist. Oder wenn man doch nach der blauen Pille greift, natürlich weiterhin das Gefühl hat, man lebt in dieser angenehmen Illusion. Wir sprechen, reflektieren und analysieren die neuesten Medien, Cyber- und Hyperbeschleunigungsmechanismen, und damit vertraut ist Hanna Wallenfels, Philosophin und Co-Gründerin von Diffrakt, dem Zentrum für theoretische Peripherie in Berlin. Und ich wollte von ihr als erstes wissen, 20 Jahre ist es jetzt her, dass Neo den Opfertod gestorben ist, um die Menschheit und natürlich auch die Maschinen zu retten. Worum geht es in Resurrections? Also kurz, sind die Essentials noch dieselben?
Das ist natürlich eine schwierige Ausgangsfrage. Wenn wir uns kurz zurückerinnern, dann endete der dritte Teil, also die Trilogie, ja eigentlich mit dem heldenhaften Tod von Neo, der sich quasi als Messias geopfert hat für die Menschheit und den Frieden zwischen Maschinenwelt und Menschenwelt wiederhergestellt hat. Das ist natürlich eine etwas schwierige Ausgangslage für den vierten Teil einer geschlossenen Trilogie. Und genau mit dieses Problem löst Lana Wachowski relativ gut, finde ich, und ganz spannend. Als Philosophin mache ich jetzt vielleicht hier kurz den Hegel-Move. Hegel hat irgendwann mal bemerkt, dass alle großen weltgeschichtlichen Tatsachen oder Personen sich mindestens zweimal ereignen. Und Marx hat dann ergänzt, einmal als Tragödie und einmal als Farce. Und dieser Matrix schafft es jetzt auf irgendeine Weise, beides genau gleichzeitig zu machen. Wir haben Neo zu Beginn des Films quasi als wirklich klassisch tragische Figur, also nicht so sehr als traurige, sondern so als schuldlos schuldig gewordenen Held, der als depressiven, quasi suizidalen Spieledesigner der wahnsinnigen Erfolg mit dem Spiel oder der Spieletrilogie die Matrix hatte und jetzt an dem Spiel Binary sitzt. Wir haben also einen quasi zurück in die Matrix, und das ist der tragödische Teil. Und dann haben wir den komödiantischen, den Farce-Moment, der eigentlich die erste Dreiviertelstunde abdeckt. Wir haben ein selbstreferenzielles Metakarussell, das wirklich auch Spaß macht, das dann aber auch relativ unverbunden mit dem zweiten Teil der Handlung zusammengeht.
Da kommen wir vielleicht gleich noch ein bisschen näher drauf zu sprechen, auf die ganze Philosophie. Ich habe ja gerade schon gesagt, es gibt für mich eine Schwachstelle, und die besteht tatsächlich darin, dass Neos Mission ja lautet, Trinity zurückzugewinnen. Also runtergebrochen, ist es nicht doch einfach nur eine pathetische Liebesgeschichte, oder wie würden Sie das einordnen?
Ja, da habe ich tatsächlich genau das gleiche Problem. Also für mich ist ein großer, trauriger Moment des Filmes, dass die Lösung für alles eigentlich die romantische Liebe ist. Da hat sich Wachowski irgendwie nicht getraut, glaube ich, mehr draus zu machen. Oder vielleicht ging es auch darum, den traditionellen Matrix-Fans doch noch etwas wie eine klassische Handlung anzubieten. Die ist nämlich am Anfang erstmal gar nicht so einfach zu finden. Und das ist vielleicht auch sehr vielsagend für unsere Zeit, wo so diese großen Erzählungen, das Gute gegen das Böse, die Schlacht, die Endzeit, Schlacht sich gar nicht mehr unbedingt so anbietet. Und das haben wir jetzt halt so in die romantische Zweierfamilienauflösung verschoben. Kann man zu Weihnachten vielleicht mal machen.
Nichtsdestotrotz hat ja Lana Wachowski auch mit ihrer Schwester, diesmal ohne ihre Schwester, natürlich wieder Themen verhandelt, die in unsere heutige Zeit spielen. Können Sie vielleicht noch mal kurz einordnen, beide sind ja Transpersonen, warum Matrix auch eine Transgender-Geschichte ist und da die rote Pille als Allegorie dient?
Ja, das ist ganz spannend. Diese Deutung hat ja insbesondere Lily Wachowski in Interviews selber nach dem ersten Teil der Matrix angeboten, dass der Film also als große Transformationsgeschichte auch die Geschichte von anderen Identitäten, anderen Geschlechtsidentitäten anbietet. Und die ganz plakativste Lesart davon ist natürlich diese berühmte Red Pill, Blue Pill Szene, wo man sagen kann, dass die Red Pill auch für die Östrogenpille, die Menschen, die eine Geschlechtsangleichung durchwandern, stehen könnte, während die Blue Pills häufig auch für Benzodiazepine, also für Beruhigungsmittel, stehen könnten. Und dann gibt es auch noch diese schöne Figur von Switch im ersten Teil der Matrix, die ursprünglich so angelegt war, dass sie innerhalb der Matrix eine andere Geschlechtsrepräsentation aufweisen sollte als außerhalb der Matrix. Und das hat sich damals 99 zum damaligen Zeitpunkt Warner Brothers wohl noch nicht getraut. Und daraus wurde dann eine eher so Tomboy-einheitliche Figur. Da ist man inzwischen ein ganzes Stück weiter und kommentiert das auch ganz viel mit Augenzwinkern. Mhm. Also diese residuellen Selbstbilder, die Möglichkeiten zur Verwandlung, das wird immer wieder angesprochen. Und was ich schön finde, ist, dass es auch über diese Transfrage hinaus grundsätzliche Fragen von Identität aufwirft. Mhm. Also Trinity zum Beispiel, die jetzt uns als Familienmutter präsentiert wird, fragt sich innerhalb der Matrix, ich glaube, so viel kann man verraten, ohne viel zu spoilern, ob die Entscheidung für Familie jetzt eine war, die in sie quasi hineinprogrammiert wurde, als Frau innerhalb dieser Gesellschaft, oder ob sie ihrem wirklichen Ich entspricht. Und da sind wir natürlich wieder ganz schnell bei ganz grundsätzlichen Identitätsfragen.
Absolut. Und es geht aber auch bei der Pille um die Metapher um Verschwörungstheorien. Ist das nicht doch ein bisschen zu trivial, also zu sehr schwarz-weiß gezeichnet?
Ja, ich glaube, das ist ein Riesenproblem dieser Red Pill, Blue Pill Geschichte, dass Red Pilling inzwischen ja auch so ein geflügeltes Wort geworden ist, was eigentlich von, muss man sagen, Aktivisten der Alt-Right gekapert wurde in den USA, dann durch diverse Reddit-Forums, Incel-Gruppen, vor allem von Gruppierungen aufgegriffen wird, die behaupten, die einzige Wahrheit zu kennen, die große Verschwörungsmythen und Verschwörungstheorien bedienen und inzwischen ja vor allem auch im jetzt großen Feld der Corona-Leugner heute zum Beispiel immer wieder vorkommen. Und das ist ja ein grundsätzliches Problem mit Anti-Establishment-Filmen, wo es den Moment des Widerstandes gegen kapitalistische, allgegenwärtige Übermächte gibt, gibt es genauso die Lesart, innerhalb der Gesellschaft, wie sie jetzt ist, eine böse Weltverschwörung zu imaginieren. Mhm. Und das führt einen dann natürlich schnell auf komische Umwege.
Also es werden definitiv auch andere wichtige Themen verhandelt, wie Red Pilling, Anti-Establishment, Identitätspolitik. Simulation spielt natürlich auch eine große Rolle. Wir befinden uns ja auch in diesem Film in einer Art Loop, in einer Art Alltagsschlaufe. Was können Sie uns über diesen Diskurs sagen?
Ah, das ist natürlich ein Diskurs, den kann man anekdotisch auch vielleicht schon mal wieder im ersten Teil beginnen. Da gibt es diesen schönen Moment, dass die Wachowskis damals noch beide wohl alle Schauspieler dazu gezwungen haben, eine ganze Reihe an Büchern, darunter auch Baudrillards Simulacra und Simulacrum zu lesen. Und dass es ihnen offensichtlich ganz wichtig war, mit diesen Theorien, die damals in aller Munde waren, auch etwas anzufangen. Ich versuche das jetzt mal in zwei Sätzen runterzubrechen.
Das ist ja nicht so einfach. Ein Buch, ja.
Also wenn man so die ganz grundlegende These von Baudrillard nimmt, dann ist es die, dass die Unterscheidung von Realität und Repräsentation oder von Realität und Illusion, also dass diese ganz klassische Unterscheidung in dieser Welt heute, wie wir sie jetzt kennen, irgendwie implodiert ist. Was dann zu einem Zustand führt, zu einem hyperrealen Zustand, in dem die Kriterien von Wahrheit und Falschheit auch gar keine Rolle mehr spielen. Und mit dieser Theorie spielen die Wachowskis in dem Film natürlich relativ offensichtlich. Also es gibt diese Hacker-Szene zum Beispiel in Teil 1, wo Neo in dem Buch, besagt im Buch, das dann aufklappt und ein Geldversteck darin hat. Es werden verschiedene Sätze aus diesem Buch zitiert. Und das Interessante ist jetzt, dass Baudrillard aber eigentlich mit der Matrix gar nicht so viel anfangen konnte und diesen Film total verrissen oder kritisiert hat. Mhm. Weil er irgendwie der Überzeugung war, dass sie das genau falsch verstanden hätten. Also das, was sie uns zeigen, eben nicht mehr diesen hyperrealen Zustand zeigt, in dem die Kriterien von Wahrheit und Falschheit keine Rolle mehr spielen, sondern eigentlich eine Welt von Realität und Illusion.
Wenn wir jetzt sozusagen ein Fazit nochmal gemeinsam ziehen, was sagen Sie? Ist es ein guter Film? Ist es ein neuer Film? Wirft er neue Fragen auf? Lohnt es sich, diesen Film vielleicht auch einfach nur aus Aspekten des Kampfes oder ja, weil es einfach eine unglaubliche Kameratechnik hat, zu sehen?
Also ich würde sagen, letzteres definitiv nicht. Kameratechnisch, cinematografisch gibt es sicher bessere, neuere Filme. Aber es ist ein augenzwinkernder, es ist ein nostalgischer, es ist ein lustiger Film, der vielleicht nicht was ganz Neues präsentiert, aber was Altes nochmal neu darstellen kann und damit doch irgendwie nochmal eine weitere Ebene anbietet.
Sagt Hanna Wallenfels über Matrix Resurrections. Und mehr Kompressor-Inhalte gibt's natürlich als Podcast oder auch in unserer Deutschlandfunk Kultur Audiothek.